Wenig ist für Gott mehr als genug, darum geht es heute. Richter Kapitel 7. Das muss unbedingt heute noch fertig werden, sagt dein Chef. Du musst dann also noch die komplette Statik dieses Riesenbauprojektes durchrechnen. Und du weißt genau, wenn du das halbwegs anständig machen willst, dann rechnen da 3 Leute mindestens 3-4 Tage. Es soll noch fertig werden heute. Wie soll das gehen? Oder du musst 480 Seiten Korrektur lesen. Wenn du ganz konzentriert bist, dann schaffst du das in 2 Tagen, aber niemals heute noch. Oder du sollst noch 30 Bewerbungsmappen lesen und von den 30 Bewerbungen die 3 besten rausziehen. Und die 3 besten müssen auch noch 3 Tage in ein Assessment gehen. Wie sollst du das hinkriegen? Wer hat eine Idee? Wie ist so etwas zu gestalten? Mir würden 2 Dinge einfallen. Entweder du bekommst eine Mannschaft, Leute, die dir helfen, oder irgendwelche Hilfsmittel. Und ansonsten würde ich dir den Rat geben, geh zu deinem Chef, stell dich mutig vor ihn hin und sag, nein, danke, ist nicht möglich, wird nicht gehen. Genau um solch eine Situation geht es heute. Israel. 7 Jahre wird das Volk von den Midianitern bedroht. Immer wieder ist das gleiche Spiel. Sie pflanzen, sie hegen und pflegen und freuen sich auf die Ernte. Und wenn die Ernte kommt, kommt nicht die Ernte, sondern Midian. Und nimmt einen Teil der Ernte mit und den Rest zerstören sie. Und jedes Jahr das gleiche Spiel. Einer, der es miterlebt hat, war Gideon. Er war Großgrundbesitzer. Er hatte auch Angst vor den Midianitern, aber er war immerhin nicht dumm. Er nimmt also die noch nicht gedroschene Ernte und geht dann damit in den Weinkeller, dort wo der Wein gekeltert wird, wo er hofft, dass ihn niemand sieht, und versucht dort unten irgendwie das Korn zu dreschen. Das war wahrscheinlich furchtbar kompliziert. Und dann kommt nicht Midian. Dann bekommt er Besuch von Gott. Und Gott kommt mit einem Auftrag. Gott sagt, Gideon, es ist Zeit. Du sollst das Volk Israel in den Kampf gegen Midian führen. Und? Gideon hat Angst, er hat Bedenken, aber er wagt es. Er trommelt das Volk zusammen und tatsächlich lassen sich immerhin 32.000 Mann rufen. Nicht schlecht, oder? 32.000 Israeliten allerdings, die Feinde sind 135.000. Das klingt natürlich schon wieder etwas anders. Auf einen Israeliten kommen also 4,2 Feinde. Naja, zudem sind diese Feinde kampferprobt und Israel hat seit Jahren keinen Krieg mehr gewonnen. Das macht die Sache nicht einfacher. Was ist zu tun? Ich lese euch aus Richter Kapitel 7, die Verse 1 bis 8 und ihr werdet merken, Gott hat manches Mal seltsame Strategien. Da machte sich Jerubabel, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, so dass das Heerlager Midians nördlich von ihm war, beim Hügel More im Tal. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk ist viel zu wenig. Ich sende dir noch einmal 180.000 Kämpfer, die dich stärken werden. Das ist Gott. Super, oder? Nein, Gott hat eine andere Idee. Das Volk ist zu zahlreich. Ein Israelit auf 4,2 kampferprobte Feinde. Und Gott kommt mit der Idee, das Volk ist zu zahlreich. Ich frage mich, Mathematik hast du nicht studiert, ja? Nee. Ah, okay. Hat mal von euch irgendjemand Mathematik studiert? Ich frage mich, bei wem hat Gott Mathematik studiert, meine Freunde? Also, Gott sagt, das Volk ist zu zahlreich. Das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen gegen mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So rufe nun aus vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um und verlasse das Gebirge Gilead. Der kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Unglaublich. Führe sie hinab ans Wasser. Dort will ich sie sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und Midian in deine Hände geben. Und alles übrige Volk soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich, aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Über vier Punkte möchte ich heute mit euch nachdenken. Der erste, richtig gehört? Fragezeichen. Da hat ein Mann den Verdacht, seine Frau hört nicht mehr gut. Und dann macht er den Test. Aus etwa 3 Metern geht er von hinten auf seine Frau zu und sagt, Schatz, hörst du mich? Nichts passiert. Er geht näher an sie ran, auf 1 Meter. Schatz, hörst du mich? Nichts zu hören. Und dann stellt er sich direkt hinter sie und sagt, Schatz, hörst du mich? Und dann hört er seine Frau etwas genervt, zum 3. Mal, ja. Vermutlich hatte er also nicht die Frau das Hörproblem, sondern der Mann. Es könnte sein, dass Gideon das Gleiche gedacht hat. Habe ich ein Hörproblem? Habe ich das richtig gehört? Er? Und so antwortet er Gott auch, Kapitel 6, 15. Er sagt, meine Sippe ist die unbedeutendste. Das heißt doch, wer wird auf dich hören? Sie werden mich auslachen. Und ich bin noch dazu der Jüngste. Sie werden also sagen, hey Junge, geh heim. Auf dich hört sowieso niemand. In Kapitel 6 wird beschrieben, dass Gott dem Gideon ein erstes Zeichen gibt. Und später bittet Gideon um ein weiteres Zeichen und noch einmal um ein Zeichen. Und in Kapitel 7, 10 wird ein 4. Zeichen beschrieben. Gott gibt dem Gideon damit Klarheit darüber, dass er wirklich geredet hat. Okay, das ist Gideon. Aber wie ist das bei uns? Wie können wir sicher sein, dass Gott geredet hat? Wie können wir sicher sein, dass Gott einen mutigen Schritt von uns wagt? 3 Dinge können uns dabei helfen. Das erste ist, wenn wir fragen, passt das, was ich denke, gehört zu haben, passt das grundsätzlich mit Gottes Willen zusammen, mit dem zusammen, wie ich Gott bisher verstanden habe? Passt das mit Gottes Wort zusammen? Ist das im Einklang mit Gottes Wort? Das zweite ist, dass wir auch fragen können, hat Gott uns irgendwelche Hinweise, irgendwelche Zeichen, irgendwelche Ermutigungen gegeben, in die Richtung zu gehen? Und das dritte ist dann immer, wie sehen das andere Christen? Können das andere Christen so bestätigen? Bei eurer Suche nach dem Gemeindehaus, da habt ihr das, soweit ich das mitbekommen habe, genauso getan. Und das ist gut so. Die Frage, passt das eigentlich grundsätzlich zu Gottes Wort? Diese Frage haben wir als Verband auch gestellt. Wenn ihr gesagt hättet, wir wollen einen großen Palast bauen, wir wollen hier zeigen in Bamberg, wir sind's, dann hätten wir nicht zugestimmt. Soweit wir das mitbekommen haben, ging es euch nie darum. Wenn ihr gesagt hättet, wir bauen eine Burg, wir wollen so etwas für uns haben, wo wir uns dann endlich einmal gefallen. Und tatsächlich kenne ich sowas, dass Gemeinden sagen, wir wollen endlich für uns sein. Einmal stand ein Team vor mir, die wollten Gemeinde gründen. Ich habe gefragt, was ist euer Ziel, was ist euer Auftrag? Wir wollen endlich eine Gemeinde, in der wir uns wohlfühlen, wo wir unsere Lieder singen, wo es uns gut geht. Ich habe gesagt, danke, braucht es nicht. Das ist auch nicht der Auftrag der Gemeinde Gottes. Und das hat mir gut gefallen, zu hören, dass es euch mit dem Haus um etwas anderes geht. Suche der Stadt Bestes. Behaltet das im Blick. Darum geht es, dass euer Haus eher ein Marktplatz ist. Offen, zu dem Menschen kommen können, die Menschen das Evangelium hören. Das ist also das Erste, zu fragen, passt das mit Gottes Wort, mit Gottes Willen zusammen, was ich da gehört habe? Und das Zweite, gibt es Hinweise, gibt es Zeichen? Das habt ihr auch immer wieder und dann auch gefragt, wo gehen Türen auf, wo gehen Türen zu? Das ist oft so ein Zeichen. Aber dann auch das Dritte, und das braucht Mut, andere Christen mit einzubeziehen. Aufeinander zu hören, das hat mir gut gefallen, wie ihr aufeinander gehört habt, wo es die Möglichkeit gab, auch reinzusprechen, auch mal kritische Fragen zu stellen und dass ihr ganz offen auch gefragt habt, hier Verband, was sagt ihr dazu? Und mein Eindruck jedenfalls war, dass ihr da sehr offen wart, dass wir unsere Bedenken sehr deutlich äußern konnten und ihr auf manches auch wirklich gehört habt, dem auch nachgegangen seid. Das ist auch im Privaten so, das ist auch in deinem persönlichen Bereich so. Und ich mache dir Mut, wenn du den Eindruck hast, dass Gott so einen Schritt in deinem Leben vorhat, geh diese drei Punkte an. Frag, okay, stimmt das mit Gottes Willen, wie ich ihn bisher kenne, überein? Hat Gott mir irgendwelche Hinweise gegeben? Und frag andere Christen, wie denkst du darüber? Das heißt nicht, dass wir Gottes Stimme dann immer leicht verstehen und 100%ig wissen, so ist es richtig. Und doch sagt die Bibel das an vielen Stellen. Gott ist ein Gott, der spricht. Ein Gott, der sich offenbart. Und ein Gott, der Klarheit schenken will. Und deshalb mache ich euch Mut, das einzuüben. Auf Gott zu hören und Gott zu bitten, dass er spricht und dass er Klarheit in Fragen schenkt. Das hat Gideon erlebt. Und jetzt könnte man denken, wenn man solch eine Klarheit hat, dann müsste man eigentlich durchmarschieren. Aber wir sehen bei Gideon etwas anderes, ein zweites, Mut und Angst. Da steht sie jetzt, die Zehnjährige, auf dem 3-Meter-Turm. Mutig war sie hochgeklettert, mutig war sie bis vorne gelaufen, aber dann kommt dieser Moment. Und wer von euch schon einmal auf solch einem Sprungbrett stand, der weiß, wie das ist. Ich fand immer, von unten schaut das nicht schlimm aus. Aber wenn du oben stehst, dann sind aus diesen 3 Metern auf einmal 30 Meter geworden. Und dann? Mutig beschreibt das Richterbuch Gideon, wie er die Baalsgötzen zerstört, wie er das Kriegsvolk sammelt, wie er mutig mit dem Volk loszieht. Aber ganz ehrlich beschreibt das Richterbuch auch die andere Seite, wie er ängstlich das Getreide im Keller drischt, wie er ängstlich Gott erwidert, ich bin doch der Jüngste. Wie die blanke Angst ihn packt, als er erkennt, Gott hat mit mir geredet. Beides ist da immer ganz nah beieinander. Mut und Angst. Ich bin froh, dass die Bibel so ehrlich ist und uns sagt, das ist ganz normal. Wenn wir einen mutigen Schritt gehen, packt uns nicht selten dabei auch die Angst. In Kapitel 7,10 gibt Gott dem Gideon noch einen Auftrag, zu dem es Mut braucht. Gideon soll dann in das Lager der Midianiter hinuntergehen. Ganz allein. Zu diesen 135.000 und hören, was die so reden. Herzlichen Glückwunsch. Aber dann kommt Gott mit einer so fürsorglichen Idee. Gott sagt zu Gideon, wenn du dich fürchtest, dann nimm deinen Diener Pura mit. Seht ihr, das ist Gottes Seelsorge. Wenn du dich fürchtest, dann bleib mit deiner Angst nicht alleine. Such dir Menschen, denen du vertrauen kannst. Und noch besser ist es, wenn es solche Menschen in deinem Leben schon gibt. Wenn du sie nicht erst dann suchst, wenn du schon voller Angst bist. Wenn du vorher solche Beziehungen aufbaust. In meinem Studium in Tabor habe ich solch einen Menschen kennengelernt. Matthias Frei, jetzt Direktor in Tabor. Und wir haben uns gegenseitig verpflichtet, dass wir uns gegenseitig begleiten bis in den Himmel. Und das ist gut, wenn du so eine Freundschaft hast, wo du sagen kannst, hey, wenn die Angst kommt, dann habe ich so einen Menschen. Hast du solch einen Menschen, wenn die Angst kommt, mit dem du reden kannst, den du anrufen kannst, den du schreiben kannst, notfalls nachts um 4. Du darfst Gott deine Angst und deine Befürchtungen sagen. Und Gott möchte dir solche Menschen an die Seite stellen. Ich mache dir Mut, öffne die Augen. Wer sind diese Menschen in deiner Nähe? Und dann befreit uns Gott zu einem dritten. Einen mutigen Schritt wagen. Ein sehr gläubiger Christ ist mit seinem Auto unterwegs auf einer kurvenreichen Straße und er ist vielleicht etwas übermütig unterwegs und fährt die Kurven immer schneller und irgendwann kommt sein Auto ins Schleudern und er merkt, das reicht nicht mehr. Das Auto ist dabei, über den Hang zu schießen und blitzschnell öffnet er die Tür und springt zumindest noch raus. Das Auto stürzt den Abhang hinunter und er schafft es noch, sich an einem Busch festzuhalten. Und dann hängt er da unter sich, der Abgrund, aber er hängt noch am Busch. Und dann ruft er, Hilfe, kann mich jemand retten? Hilfe, ist jemand da? Und dann hört er eine Stimme. Ich bin da, dein Gott, direkt unter dir. Lass dich einfach fallen. Er hängt noch am Busch und überlegt. Und dann ruft er noch einmal, ist noch jemand anders da? Ein dummer Witz, aber ich mag ihn, weil der so oft in meinem Leben stimmt. Dass Gott uns hilft und eingreift, das wünschen wir uns. Aber wenn er dann sagt, so, und jetzt habt den Mut, etwas loszulassen, einen Schritt des Vertrauens zu gehen, dann kenne ich das auch. Ist noch jemand anders da? Gott gibt dem Gideon einen Auftrag und eine Zusage, aber er fordert ihn auch unglaublich heraus. 32 gegen 135.000. 1:4,2. Und ich würde sagen, hey Gott, gib uns bitte noch einmal 150 oder 200.000 dazu, dann könnte ich diesen Schritt wagen. Aber was macht Gott? Aus den 32.000 macht er erst einmal 10.000. Ein Mann auf 13,5 Kämpfer. Wie soll das bitte gehen? Vielleicht wäre ich an dieser Stelle schon ausgestiegen. Vielleicht hätte ich gesagt, Gott, das kannst du mir jetzt nicht antun. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Von den 10.000 bleiben 300 übrig. 1:450 Mann. Ihr Lieben, das ist Selbstmord. Ich fände das total verständlich, wenn Gideon sagen würde, ist noch jemand anders da? Kann uns jemand anderes helfen? Übrigens, das weiß, was Israel ganz oft getan hat. Der andere war dann immer Ägypten, mit dem man Bündnisse eingegangen ist. Wenn Gideon sich jetzt darauf einlässt, dann ist das wie bei dem Autofahrer, der am Busch hängt und jetzt wirklich loslässt. Dann ist das wie bei dem Mädchen oben auf dem Sprungturm, die es wagt, diesen einen Schritt nach vorne zu gehen. Zum Glück fordert Gott uns nicht immer so krass heraus, und doch zum Christsein gehört es immer wieder, diesen einen Schritt zu gehen. Ihr als Stadtmission seid im Moment herausgefordert, Geduld zu behalten und Mut im Blick auf das Gebäude, im Blick auf dieses Projekt. Es könnte ja sein, dass es wirklich jetzt durchgeht wie Butter. Ich will euch aber schon vorbereiten, selten ist das so. Meistens erleben wir, wenn wir solch ein Projekt angehen, dass es noch die ein oder andere Schwierigkeit gibt. Und dann stehen wir da und sagen, Gott, unsere Ressourcen sind eh nicht so großartig. Warum jetzt noch das? Und das ist im persönlichen Bereich auch oft so. Dieser eine Schritt, den wir im Glauben wagen sollen und der uns so schwer erscheint. Was könnte das bei dir sein? Vor kurzem habe ich mit Jugendlichen über die Frage der Vergebung nachgedacht. Dann sagte einer ganz ehrlich, ich habe noch nie einem Menschen vergeben. Das ist so schwer. Er hat eine nicht einfache Kindheit. Und ja, es gibt Erlebnisse, die haben so wehgetan. Die haben solch eine tiefe Wunde in dein Herz gerissen. Dann vergeben, das ist so unglaublich schwer. Welcher Schritt ist das bei dir? Vielleicht auf der Arbeit einmal den Freunden zu sagen, dass du an diesen Gott glaubst. Vielleicht einmal den Mut zu haben, über das Thema Gott, Glaube und Finanzen nachzudenken und zu sagen, darf das auch Gott gehören? Darf Gott da auch hineinsprechen? Vielleicht ist es einmal dran, einen Wesenszug, den du so hast, ehrlich anzuschauen. Wo andere dich schon öfter darauf hingewiesen haben, aber du willst das einfach nicht hören. Du musst nicht gleich den ganzen Weg gehen, aber wage einen ersten Schritt und Gott wird dir helfen, diesen einen Schritt und dann die nächsten Schritte zu gehen. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. Gott kann und Gott will. In Richter Kapitel 7 und 22 heißt es, und während die 300 Mann die Posaune bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager eines jeden Schwert gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth Shitta auf Zetra zu, bis an die Grenze von Abel Mehola bei Tabat. Ein unglaublicher Satz, in dem so viel steckt. Das ist dieser eine Punkt, den wir gerade bedacht haben. Gideon muss diesen einen Schritt gehen, und das gilt jetzt auch für die 300 Mann, diesen einen Schritt zu gehen. Stellt euch diese Nacht vor. 300 Mann stehen auf diesem Hügel, unten 135.000 Krieger, oben 300 Männchen. Noch ist es still. Noch hat sie niemand erkannt. Noch könnten sie umkehren. Und jetzt müssen sie diesen einen Schritt wagen, sich auf Gott verlassen. Wenn sie in dem Moment, wo sie die Posaune in die Hand nehmen und blasen, wenn sie das tun, dann ist es vorbei. Dann gibt es kein Zurück mehr. Und sie tun es. The point of no return. Sie nehmen die Posaune in die Hand und blasen. Und jetzt ist es vorbei. Es ist wie das Mädchen auf dem Sprungturm. Diesen einen Schritt, wenn du nach vorne gehst, dann ist es vorbei. Dann geht es nicht mehr zurück. Das ist wie, wenn du bei deinen Kollegen bist und dann einmal sagst, das mache ich nicht mit. Das findet Gott nicht okay. Dann ist es raus. dann wissen sie, du bist auch so eine Fromme. Du bist auch so ein Frommer. Das ist wie wenn du diesen Überweisungsschein ausfüllst und einschmeißt oder auf den Button überweisen drückst. Dann ist das durch. Das ist so, wie wenn du einmal die Hände nimmst und öffnest, die Fäuste öffnest und faltest und sagst, Gott, es fällt mir so unglaublich schwer. Und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. In mir sagt alles Nein. Aber ich will es heute wagen. Ich will mich auf den Weg der Vergebung einlassen. Dieser eine Schritt, was ist der bei dir, dieser eine Schritt? Ich will dir jedenfalls sagen, Gott kann und Gott will dir die Kraft geben, diesen einen Schritt zu gehen. Lasst uns glauben und daran festhalten, dass Gott es tun kann, dass Gott uns die Kraft geben kann, diesen Glaubensschritt zu gehen. Das gilt für euch als Ganzes, als Stadtmission im Blick auf dieses große Projekt. Haltet daran fest, Gott wird euch die Kraft geben, immer den nächsten Schritt zu gehen. Und das gilt auch für dein Leben. Und sollte Gott auf die komische Idee kommen, zu der Herausforderung, die schon besteht, noch eine dazuzugeben, dann haltet daran fest, für Gott bleibt es dennoch kein Problem. Wenig ist für Gott immer noch genug, möchte beten. Herr, das ist eine Geschichte, die lässt sich so schön lesen und auch schön erzählen. Aber wenn wir drinstehen, wenn es in unserem Leben ohnehin genügend Herausforderungen gibt und dann kommt noch etwas dazu, dann verlässt uns oft der Mut. Danke, dass du der Gott bist, der unser Vertrauen zu dir stärken will. Danke, dass du uns immer wieder neue Mut und Kraft schenken willst. Und deshalb wollen wir uns dir anvertrauen. Amen.